D-Radio Wissen. Hörsaal. Heiligabend ist auf D-Radio Wissen ein 14-stündiges Fest der Liebe und des Gefühls. Denn der D-Radio Wissen Hörsaal verwandelt sich zu Heiligabend in einen Festsaal. Ein Festsaal der Liebe. Wir widmen uns in unserer Sonderausgabe der Liebe, dem Mitgefühl und anderen starken Emotionen. 14 Stunden lang, von 6 bis 20 Uhr. Erste Liebe, Nächstenliebe, Affenliebe und andere starke Gefühle in unserem Festsaal an Heiligabend. Hirn will Arbeit, Herz auch.
Um herauszufinden, welche Eigenschaften angeboren sind, welche erlernt sind und woher sie kommen, dafür haben sich Wissenschaftler schon so einiges einfallen lassen. Der amerikanische Psychologe Winthrop Niles Kellogg zum Beispiel, der wollte in den 1930er Jahren ein Schimpansenbaby gemeinsam mit seinem eigenen Sohn aufziehen. Als der rund 10 Monate alt war, bekam er also eine Affenschwester, das 7,5 Monate alte Schimpansenmädchen Gur. Und mit der Zeit zeigte sich dann, dass Gur ziemlich gelehrig war. Sie war schneller trocken als ihr Menschenbruder und lernte schneller, zum Beispiel aus einem Glas zu trinken. Ihr Bruder lernte auch, allerdings eher äffisches Verhalten. Mit 19 Monaten beherrschte er gerade mal 6 Wörter. 50 sind in dem Alter normal. Kellogg brach, schlau wie er war, das Experiment nach 9 Monaten ab. Einen Beitrag zu dieser kuriosen und auch etwas traurigen Geschichte übrigens finden Sie in unserer Reihe Verrückte Experimente auf unserer Homepage. Ein solches Experiment wäre nach heutigen ethischen Maßstäben nicht mehr vorstellbar, aber die Frage, wie sich Eigenschaften und Emotionen bei Menschen entwickeln und entwickelt haben, die treibt die Forscher natürlich immer noch um. Katja Liebal ist Juniorprofessorin am Exzellenzcluster Languages of Emotion. Im Rahmen des Clusters erforschen noch bis 2014 etwa 200 Wissenschaftler aus insgesamt 20 Disziplinen die Zusammenhänge von Sprache und Emotion. Katja Liebal, die im Fach Biologie über die soziale Kommunikation von Menschenaffen promoviert hat, befasst sich in ihrer Forschungsarbeit unter anderem mit der Kommunikation von Primaten und den zugrunde liegenden soziokognitiven Fähigkeiten, mit der Empathiefähigkeit von Menschenaffen und mit Emotionen im interkulturellen Vergleich, aber auch mit methodischen Fragen, zum Beispiel der Entwicklung von Systemen der Kodierung von Gesichtsbewegungen bei Menschenaffenarten. Im Hörsaal spricht sie heute über die emotionale Kommunikation nichtmenschlicher Primaten. Sie erklärt uns, was der Cluster da erforscht und wie er es tut. Und dabei gibt sie einen spannenden Einblick auch in die praktische Seite der Forschung und erklärt die Probleme, vor die Emotionsforscher gestellt sind. Ihren Vortrag hat sie im Januar 2012 gehalten, und zwar im Rahmen der Ringvorlesung 2011-2012 des Clusters Languages of Emotion. In der Ringvorlesung ging es unter anderem auch um Musik oder bildende Kunst und ihr Verhältnis zu Emotionen, aber auch um moralisches Empfinden oder Ärger. Die Vorträge dieser Reihe finden Sie auf dradiowissen.de. Hören Sie jetzt aber Katja Liebal mit ihrem Vortrag Emotionale Kommunikation nichtmenschlicher Primaten.
Ganz herzlich willkommen. Zunächst möchte ich Ihnen einen Crashkurs anbieten zum Thema Was sind Primaten? Und möchte dann näher unseren vergleichenden Ansatz erläutern, den wir in unserer Gruppe verfolgen. Möchte dann einen kurzen Exkurs in Richtung zur Frage Evolution von Sprache einnehmen und dann eben zum Thema Kommunikation von Emotionen in diesem Rahmen einige Projekte vorstellen, die wir ja auch im Cluster bearbeiten. Zur ersten Frage. Was sind Primaten? Je nachdem, welches Buch Sie lesen, umfasst das mindestens 300 bis ca. 350 Arten. Sie sind mit Ausnahme des Menschen, der im Prinzip auf der ganzen Welt verbreitet ist, vor allem beschränkt auf die Tropen und die subtropischen Gebiete. Und mit einigen sehr wenigen Ausnahmen besitzen alle Primatenarten eine sehr komplexe soziale Organisation. Und darauf kann ich jetzt leider hier im Rahmen nicht näher eingehen, aber was ich Ihnen gerne noch sagen möchte, ist, wie Primaten miteinander verwandt sind und wo der Mensch in diesem System einzuordnen ist. Was Sie hier sehen, ist ein Stammbaum oder ein Verwandtschaftsbaum und dieser zeigt im Prinzip die Verwandtschaftsverhältnisse dieser unterschiedlichen Arten an, im Hinblick darauf, wann sich unterschiedliche Affengruppen von dem jeweiligen gemeinsamen Entwicklungslinie abgespaltet haben. Ich muss Sie zuerst schon erstmal Ihre Erwartungen dämpfen, weil Sie können den Vorfahren der Primaten sehen. Das ist nämlich genau Diese hier, vor vielen Millionen Jahren waren wir nichts weiter außer nachtaktive, kleine, insektenfressende Spitzhörnchen. Also im Prinzip die heute lebenden Spitzhörnchen sind die Tierarten, die unserem letzten gemeinsamen Vorfahren noch am nächsten kommen. Heute sieht das natürlich ein bisschen anders aus, aber zunächst hat sich von dieser gemeinsamen Entwicklungslinie haben sich die Tieraffen abgespaltet. Sie können sich merken, im Prinzip Paviane, Rhesusaffen, Berberaffen, alle diese Tieraffenarten, die einen Schwanz besitzen, sind Tieraffen. Das schließt sowohl die Affen in Südamerika als auch die Affen in der alten Welt ein. Dann eine wichtige Gruppe und wichtig deshalb, weil ich darauf heute nochmal zu sprechen komme, wenn wir über die Projekte sprechen, sind die Gibbons. Hier habe ich nur eine Art gezeigt, aber es gibt bis zu 15, je nach Systematik, unterschiedliche Arten. Und dann schließlich die großen Menschenaffen. Vier Gruppen und sozusagen mit den Menschen am entferntesten verwandt, die Orang-Utans, Gorillas und die Schwestergruppe des Menschen sind Schimpansen und Bonobos und eben der Mensch. Das heißt also, Menschen, sie alle sind Primaten und in den letzten Jahren wurde in dieser Einteilung in der Systematik, ging man noch einen Schritt weiter und hat gesagt, okay, Menschen sind auch große Menschenaffen. Das gefällt nicht allen, aber ich werde Ihnen gleich sagen, warum das so ist. Und zwar, wenn Sie sich fragen, was den Menschen zu Menschen macht, ist die ernüchternde Antwort, wenn Sie sich die DNA-Sequenz anschauen, ist das am Ende circa 1% oder sogar noch weniger Unterschied. Einfach, wenn man sich die Abfolge der Basenpaare anschaut. Das heißt, und das sozusagen, das habe ich auch schon oft erwähnt in diesem Kontext, Sie müssen sich aber dessen bewusst sein, dass Sie auch mit dem Rettich 70% Ihrer DNA teilen. Also sozusagen, diese Zahlen sollten nicht überbewertet werden, weil die nächste Frage natürlich ist, dass die genetische Ausstattung, das ist das eine. Die andere Frage ist, was bedeutet das für das Verhalten? Und die Frage, ob es Ähnlichkeiten im Verhalten gibt, würde ich sagen, kann man zum Teil mit Ja beantworten. Ich möchte es an einem Beispiel erläutern. Sie sehen hier ein Schimpansenmännchen beim Imponierverhalten. Und was diese Tiere machen ist, sie stellen sich auf und die Haare werden aufgestellt, einfach um sich größer erscheinen zu lassen, als man tatsächlich ist. Und es gibt durchaus auch im menschlichen Bereich Verhaltensweisen, die sich damit vergleichen lassen und ähnlich sind. Letztendlich sind wir aber interessiert, also vor allem die evolutionäre Psychologie ist natürlich weniger an den Ähnlichkeiten interessiert, als an der Frage, was macht denn nun den Menschen zum Menschen? Ich muss Sie warnen, ich kann Ihnen auch im Rahmen am Ende dieser Vorlesung darauf keine Antwort geben. Aber ich möchte Ihnen eine Methode vorstellen, wie man sich dieser Frage immer weiter annähern kann. Und zwar, das ist wieder so genauso ein Stammbaum, wie ich Ihnen gerade schon gezeigt habe. Und was in der vergleichenden Psychologie oder in der evolutionären Psychologie sehr oft gemacht wird, ist, man nimmt ein menschliches Merkmal, sagen wir zum Beispiel die Fähigkeit zum Imitieren. Und dann wählt man irgendeine Affenart aus, meistens oder oft nach logistischen Gründen. Wenn unter Ihnen Psychologen und Psychologinnen sind, werden Sie wahrscheinlich lachen, wenn ich Ihnen sage, dass wir glücklich sind, wenn wir eine Stichprobengröße von 10 Individuen zusammenbekommen. Also man sucht sich eine andere Affenart aus und schaut dann, okay, finde ich dieses Merkmal, das bei Menschen für den Menschen typisch ist, auch in einer anderen Affenart? Okay, ich habe das gefunden. Was heißt das? Es kann sein, dass ich dieses spezifische Merkmal, bleiben wir bei der Fähigkeit zur Imitation, völlig unabhängig in diesen unterschiedlichen Linien entwickelt hat. Zum Beispiel als eine Anpassung an Umweltbedingungen oder soziale Bedingungen. Ich weiß aber noch nichts über die Arten, die im Prinzip mit dem Menschen näher verwandt sind. Also über all diese Arten hier weiß ich nichts. Das heißt, ich kann nichts über die Evolution dieses Verhaltens sagen und über das Verhalten unseres letzten gemeinsamen Vorfahren. Um das zu machen und dazu in der Lage zu sein, muss ich, wenn möglich, so viel wie möglich mit dem Menschen nah verwandte Arten untersuchen. Und dann bin ich eventuell in der Lage, das oder die Merkmale zu extrahieren, die möglicherweise einzigartig für den Menschen sind. Ich möchte dabei nicht den Menschen sozusagen an ganz besondere Stelle rücken. Natürlich werde ich bei diesem Vergleich genauso Merkmale finden, die einzigartig für bestimmte Affenarten sind. Aber um auf die Frage zurückzukommen, was macht den Mensch zum Menschen, finde ich möglicherweise ein Merkmal, was sich auf diese menschliche Linie beschränkt ist. Um aber dann sozusagen noch sagen zu können, das ist doch wirklich ein universales Merkmal, muss ich, wenn möglich, eben meine Untersuchung nicht nur auf westliche Gruppen, Psychologiestudenten im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, meistens unter Druck, weil die Bachelor sozusagen für die Leistungspunkte noch gesammelt werden müssen, muss ich von dieser Gruppe weggehen und wenn möglich ein kulturvergleichendes Spektrum einnehmen. Für den Vortrag heute Abend möchte ich mich aber auf diesen Artvergleich beschränken, aber grundsätzlich, und diesen Ansatz versuchen wir auch in unserer Gruppe zu verfolgen, versuchen wir einen Art- und Kulturvergleichenden Ansatz für die Erforschung der Frage, was den Mensch zu Menschen macht, anzuwenden. Zur nächsten Frage. Was haben Affen im Cluster zu suchen? Sie wissen ja, dass im Cluster die Interaktion von Sprache, Sprachen und Emotionen erforscht wird. Und die erste Frage ist, die da meistens auftaucht, wieso Affen? Affen sprechen nicht. Und das wollen wir auch nicht behaupten. Also wir bleiben bei dem, sozusagen, Sprache ist einzigartig menschlich. Aber was wir teilen, ist bestimmte gestische Ausdrücke, Vokalisationen, mimische Ausdrücke. Und genau an diesem Punkt wollen wir mit unserer Forschung ansetzen. Und ich sage dann noch etwas zu dem Stand der Emotionsforschung bei Affen. Aber ganz grob ist der Stand der Dinge, Basisemotionen, also Wut, Ärger, Freude, mit großer Wahrscheinlichkeit ja. Das Fragezeichen steht in Klammern, weil diese Frage in der wissenschaftlichen Literatur nach wie vor heiß diskutiert wird. Aber was wir im Cluster versuchen ist, wir versuchen diesen vergleichenden Ansatz anzuwenden, um die Evolution menschlichen Verhaltens besser erklären und verstehen zu können. Und ganz spezifisch im Cluster-Kontext heißt das, welchen Einfluss hat gesprochene Sprache darauf, wie Emotionen ausgedrückt, aber auch wahrgenommen werden? Oder anders sozusagen formuliert, braucht man Sprache, um ganz bestimmte Emotionen ausdrücken, aber auch empfinden zu können? Und bevor ich auf einige Forschungsprojekte im Cluster näher eingehe, möchte ich sozusagen jetzt noch einen kleinen Bogen machen und über die Evolution von Sprache und mögliche Ursprünge sprechen. Und zwar, es gibt zwei extreme Ansichten oder zwei Theorien, die versuchen, Sprachevolution zu erklären. Die erste ist die Annahme, dass sich Sprache aus affenähnlichen Vokalisationen, also aus einzelnen Lauten entwickelt hat und dass durch das Zusammenfügen von Einzellauten immer längere, komplexere Sequenzen erreicht wurden, die dann schließlich in diesem komplexen System Sprache, was wir heute besitzen, resultiert haben. Als Beweis dafür wird angeführt, dass Affen, wie zum Beispiel hier diese grünen Meerkatzen, zum einen referenzielle Laute besitzen, ich erkläre gleich noch, was das bedeutet, und dass sie unterschiedliche Laute in längere Sequenzen kombinieren können. Das heißt also, sie benutzen diese kombinierten Laute für eine andere Funktion in einem anderen Kontext als die einzelnen Laute selbst. Und im Hinblick auf die referenzielle Kommunikation, vielleicht kennen Sie diese berühmte Studie von Jeannie und Seifert in den 80er Jahren. Was sie gezeigt haben, ist, dass grüne Meerkatzen ein ganz räuberspezifisches Alarmrufsystem haben. Das heißt, sie haben drei Räuber, Adler, Leoparden und Schlangen. Und die greifen jeweils aus unterschiedlichen Richtungen an. Und hier dargestellt ist so eine Python, die sich gerade annähert. Und hier ist der typische Ruf für, wenn sich eine Schlange nähert. Und jeder dieser räubertypischen Alarmrufe verursacht eine ganz spezifische Reaktion in den Affen. Und im Beispiel des Schlangenrufes ist das, die Meerkatzen stellen sich auf ihre Hinterbeine und schauen umher, um eben die Schlange zu entdecken. Im Falle eines Leopardenrufes würden die Affen sofort in die Bäume rennen und der Alarmruf für die Adler ertönt, würden sie aus den höheren Baumwipfeln sich in die Bäume zurückzuziehen, um jeweils das Risiko für den Angriff eines Räubers zu minimieren. Das sozusagen die eine Sichtweise auf Sprachevolution. Ein anderer Ansatz ist der gestische Ursprung. Ich muss zu diesem Bild noch dazu sagen, es ist keine typische Affengeste, aber diese wurde in dem Kontext mit als ein Beispiel dafür verwendet, dass Affen manuelle Gesten benutzen. Und zwar die Idee ist, dass unsere Vorfahren zunächst durch manuelle Gesten miteinander kommuniziert haben. Sie können sich aber vorstellen, besonders in dichter Vegetation ist es einfach ein Problem, dass ich den anderen nicht sehen kann. Und man stellt sich vor, dass dieses gestische System zunehmend durch ein sprachliches System abgelöst wurde. Wie das genau funktioniert hat, ist nochmal eine eigene Vorlesung in sich. Darauf kann ich leider nicht näher eingehen. Aber wiederum der Beweis, den Primatologen verwenden für diese These ist, dass im Gegensatz zu Vokalisationen, die grundsätzlich als affektiv nicht kontrollierbar beschrieben werden, können Affen ihre manuellen Gesten kontrollieren. Das heißt, sie können sie intentional gerichtet an ein anderes Tier einsetzen oder eben auch nicht. Sie können neue Gesten lernen, auch das ist nicht möglich im Fall von Vokalisationen. Die können zwar zu längeren Sequenzen kombiniert werden, aber das Repertoire an sich ist nicht erweiterbar. Und ein weiterer Beweis ist, dass beim Menschen nach wie vor, obwohl wir sprechen, die Gestik eng mit der Sprache verknüpft ist. Sie haben also diese zwei unterschiedlichen Lager. Es gibt in jedem Lager eine Unzahl von verschiedenen Theorien, wie Sprache entstanden sein könnte. Diese Ansätze schließen sich gegenseitig aus. Das heißt also, jede Modalität beansprucht für sich, Sprachevolution erklären zu können. Und Emotionen werden im Regelfall in diesen Theorien nicht berücksichtigt. Ich muss Ihnen auch wieder sagen, es ist nicht Ziel unserer Arbeitsgruppe und auch nicht dieser Ringvorlesung, Ihnen am Ende eine neue Theorie zur Sprachevolution, die Emotionen mit einbezieht, präsentieren zu können. Aber was wir eben auch versuchen, ist, in unserer Forschung einen multimodalen Ansatz zu verwenden. Das heißt also, eben nicht nur auf eine Modalität, wie zum Beispiel Gesten, uns zu konzentrieren, sondern mehrere Modalitäten zu berücksichtigen und eben mit besonderem Schwerpunkt auf den Ausdruck von Emotionen. Zurück zu den Affen und zur Frage, was die Forschung bisher gezeigt hat, ob Affen Sprache lernen können. Eines der allerersten Experimente, das war um 1950 von Kelloggs und Kelloggs und Hayes und Hayes. Und damals konnte man das noch machen, inzwischen macht man das nicht mehr, dass man eben Schimpansenkinder mit Menschen aufgezogen hat. Das hat zwei Gründe. Also zum einen sind Affen, aber im bestimmten Alter können sie die nicht mehr kontrollieren aufgrund ihrer Körperstärke. Und die Idee war ja eigentlich, dass die Affen, wenn sie in einer menschlichen Umgebung aufgewachsen werden, mehr oder weniger menschliches Verhalten an den Tag legen. Also ich möchte nicht sagen zu Menschen werden, aber im Prinzip sozialisiert werden in einem menschlichen Umfeld. Problem war, dass in dem Fall das Kind die Verhaltensweisen des Affens angenommen hat, anstatt umgedreht, sodass man sich dann entschlossen hat, dieses Experiment abzubrechen. Sie können sich vorstellen, warum. Zum Erfolg dieser Studie nach intensivem Training, und das, hier spricht man wirklich von jahrelangem Training, war Vicky, so hieß dieser Schimpanse hier, in der Lage, 4 Worte zu sprechen. Und was dieses Bild zeigen soll, ist, dass im Fall von Cup musste der Affe als Unterstützung die Hand auf die Lippen legen, sonst hätte sie das P nicht aussprechen können. Also Fazit dieser Forschung war, Affen können keine Sprache lernen. Der vokale Apparat ist einfach nicht dafür geeignet, um Worte erlernen zu können. Und ich hatte schon gerade gesagt, Vokalisationen ist sowieso schwer, neue Vokalisationen zu erlernen. Aber ein ganz anderer Zweig von Forschung ist wesentlich erfolgreicher gewesen, und zwar das Beibringen von nichtverbalen Symbolen. Vielleicht haben Sie von diesem in Anlehnung an einen sehr berühmten Linguisten, Nim Chimpsky genannten Schimpansen, war eines der ersten Projekte, wo eben einem kleinen Schimpansen die amerikanische Gebärdensprache beigebracht wurde. Dann ein weiteres Beispiel ist Washu. Und aber eben auch solche Studien wurden mit Gorillas durchgeführt und Orang-Utans. Und Kanzi kennen Sie sicher, der hat weltweit Furore gemacht, weil er eben anhand von Lexigramm, also im Prinzip einem Computertastatur, mit Menschen interagiert und kommuniziert. Das heißt, das Fazit aus dieser Forschung ist, dass Sie im Prinzip sich vor Augen halten müssen, nur wenige Tiere erlernen diese Gebärden oder eben diese Lexigramme und sind in der Lage, diese anzuwenden. Und wir sprechen hier von einem Repertoire von zwischen 200 und 300 unterschiedlichen Gebärden. Also es ist relativ begrenzt. Es erfordert sehr, sehr langes Training. Und im Gegensatz zu menschlicher, also sozusagen wie Kinder Gebärdensprache lernen, lernen Affen das besonders gut über taktile Kommunikation. Die Hände der Affen werden genommen und in die entsprechende Gebärde geformt. Und sie lernen das eben schlechter über visuelles Präsentieren und Imitieren. Und was auch auffällig ist, dass die Affen bestimmte Ausdrücke besonders häufig wiederholen und dass sie ähnlich wie Gesten, ich zeige Ihnen nachher noch ein paar Beispiele, dass das meist Aufforderungen sind. Also ein Beispiel, give me food. Also es geht sozusagen um Requests, um Aufforderungen, dass sie bestimmte Sachen für sich haben können. Nicht ausschließlich, aber das ist also ein Argument genutzt worden, dass diese Sprachprojekte relativ wenig Erfolg aufweisen konnten. Warum sozusagen, um jetzt wieder zurückzukommen zu unserem vergleichenden Ansatz, um das nochmal festzuhalten, Sprache ist einzigartig menschlich, aber worauf wir uns konzentrieren wollen, was wir untersuchen wollen, ist eben die Frage, ob wir bestimmte gestische, mimische oder vokale Ausdrücke mit unseren nächsten Verwandten teilen. Und wenn ja, welche und warum? Bevor ich Ihnen einige Beispiele zeige, möchte ich ganz kurz ein paar Worte dazu sagen, wo wir diese Forschung durchführen. Ich hatte schon gesagt, Stichprobe von 10 macht einen glücklichen, vergleichenden Psychologen. Das heißt, wir haben uns ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut in Deutschland und in Europa. Aber wie gesagt, um größere Anzahlen von Tieren untersuchen zu können, arbeiten wir inzwischen in Auffangstationen in Sambia und in Indonesien, was natürlich ein logistisch größerer Aufwand ist, aber dort leben bis zu 300 Tiere und sozusagen ist einfach eine größere, effiziente Art, um Daten aufnehmen zu können. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele zeigen, unserer Forschung zur Gestik von Menschenaffen. Und zwar muss ich sozusagen, um Sie richtig, also dass Sie nicht zu viel erwarten, erstmal unsere Arbeitsdefinition für Gestik, möchte ich erstmal ein bisschen näher darauf eingehen. Das heißt, Mike Tomasello und unsere Arbeitsgruppe hat den Begriff Geste als ein gerichtetes, das heißt also intentionales Verhalten an einen bestimmten Empfänger beschrieben. Das schließt aber nicht nur manuelle Gesten ein, sondern auch bestimmte Körperposen. Und es schließt auch nicht nur visuelle Signale ein, sondern eben auch auditorische Signale, die nicht die Stimmbänder beanspruchen, wie zum Beispiel auf den Tisch schlagen, Brusttrommeln der Gorillas und ähnliche Signale und eben auch taktile Signale, wie zum Beispiel Schlagen. Ein weiteres Kriterium war, dass durch dieses Verhalten muss das Verhalten des Empfängers beeinflusst werden, verändert werden und dass diese Gesten in unterschiedlichen Kontexten und für unterschiedliche Funktionen beobachtet wurden. Also wenn ein und dasselbe Signal immer wieder in genau demselben Kontext verwendet wurde, wurde es nicht berücksichtigt, weil es eben nicht flexibel verwendet wurde. Das Ergebnis dieser jahrelangen Forschung ist relativ frustrierend, weil am Ende blicken wir auf zwischen 20 bis 35 unterschiedliche Gestentypen über diese verschiedenen Arten hinweg. Das heißt also, das Repertoire ist relativ begrenzt und zu den weiteren Eigenschaften möchte ich in ein paar Minuten etwas sagen, wenn ich Ihnen einige Beispiele präsentiert habe. Okay, Orang-Utans, Sie sehen, das ist das ranghohe Tier, das rangniedrigere Tier wird sich dann annähern und zeigt einen ganz kurzen Gesichtsausdruck, ist unsicher, ob sie sich annähern kann und daraufhin streckt dieses Tier hier den Arm aus. Und diese Geste wird in ganz unterschiedlichen Kontexten verwendet, werde ich nachher noch was dazu sagen. Aber in Interaktionen zwischen Tieren mit unterschiedlichem Status heißt es, dass es im Prinzip eine Begrüßungsgeste und dass es okay ist, sich anzunähern. Ein weiteres Beispiel ist ebenfalls von Orang-Utans. Orang-Utans teilen Futter. Und es ist für uns Menschen wahrscheinlich nicht besonders aufregendes Merkmal, aber Affen teilen eigentlich ungern und wenn für einen ganz bestimmten Grund. Orang-Utans aber transferieren Futter relativ häufig. Und ich möchte Sie bitten, auf dieses große Tier hier zu achten und auf dieses Jungtier hier, was sich nähern wird. Er frisst Erdnüsse und was er machen wird, wenn sie sich annähert, ist mit einer ganz schnellen Bewegung diese Erdnüsse vor sie hinzulegen. Was ich dazu sagen muss, ist, was er teilt, sind nicht die Nüsse, sondern die Schalen. Also so weit geht die Liebe bei Orang-Utans dann doch nicht. Also die Kerne hat er vorher gefressen. Aber, dass er auch wertvolles Futter teilt, möchte ich Ihnen gern in diesem Clip zeigen. Was Sie sehen werden, ist auch wieder dieses große Männchen, der mit einem Weibchen interagiert. Und er, was er hat, ist eine große Tüte voller Laub, welche mit Sirup bedeckt sind. Und er kaut das Futter und jetzt kommt eine Battle-Geste von dem Weibchen. Daraufhin nimmt er das Futter aus dem Mund und legt es ihr in die Hand. Also Orang-Utans teilen auf Aufforderung und eben nicht nur Schalen, sondern auch wertvolles Futter. Das heißt ein paar Beispiele und was sich an dieser Stelle schon mal sagen lässt, ist, Affen benutzen Gesten, die sehr, also im Prinzip handlungsnah sind. Es handelt sich dabei nicht um abstrahierte Gebärdenzeichen und so weiter, sondern im Prinzip um sehr handlungsnahe Verhaltensweisen. Und ein weiteres Beispiel ist, dass die Bedeutung von Gesten in der Interaktion mit anderen etabliert wird, zumindest zu einem großen Teil. Was heißt das? Das heißt, dieses Armausstrecken kann je nach Kontext eine Beschwichtigungsgeste sein, also dass sozusagen das Tier, was die Geste zeigt, sich unterwürfig verhält und submissives Verhalten zeigt. Es kann eine Geste sein, als Aufforderung jemandem anderen zu folgen oder aber eben eine Kontaktgeste, dass es okay ist, sich anzunähern. Ein weiteres ganz wichtiges Merkmal ist, dass Affen ihre Gesten dyadisch benutzen. Was heißt das? Das heißt, dass sie im Prinzip die Geste zwischen einem Empfänger und einem Sender stattfindet und dass sie eben nicht über bestimmte Objekte, Ereignisse, andere Affen in ihrer Umgebung kommunizieren. Das heißt, zum Beispiel Affen zeigen nicht. Sie lernen sofort durch Zeigegesten anzudeuten, wo Futter versteckt ist. Was sie nicht machen, ist Artgenossen über bestimmte Sachverhalte in ihrer Umgebung zu informieren. Und ein weiterer Fakt, den ich hier besonders hervorheben möchte, ist, dass laut der Kommunikation oder entsprechender Definition von Mike Tomasello intentionale Kommunikation durch Gesten Emotionen ausschließt. Was heißt das? Diese Definition einer Geste beinhaltet, dass Gesten kontrollierbar, also willkürlich produzierbar sind, wogegen Emotionen sozusagen als affektive, spontane, nicht steuerbare Emotionsausdrücke oder Körperausdrücke gewertet werden. Das heißt, Mike Tomasello zieht im Prinzip einen Strich zwischen intentionaler gestischer Kommunikation und affektiver Kommunikation von internen Zuständen und schließt diese beiden Phänomene per Definition voneinander aus. Ich hatte ein Video vorbereitet, aber da das vor uns den Computer zum Absturz gebracht hat, müssen Sie mir glauben, dass multimodale Kommunikation bei Affen eine sehr große Rolle spielt und auch Gesten natürlich bestimmte emotionale Inhalte vermitteln. Und um Ihnen ein Beispiel zu zeigen, trotz des ausgefallenen Videos, möchte ich jetzt in den nächsten Minuten auf mimische Ausdrücke von Affen eingehen. Und wenn Sie sich diese Bilder anschauen, also hier wieder die von Schimpansen, von kleineren Schimpansen und von Orang-Utans und Rhesusaffen, wenn Sie sich diese Gesichtsausdrücke anschauen, dann fällt es wahrscheinlich schwer, diesen eben nicht automatisch bestimmte Emotionen zuzuordnen. Das heißt, wenn wir als Menschen menschliche Gesichtsausdrücke sehen, ordnen wir fast automatisch, sagen, derjenige ist traurig, sie ist wütend, ärgerlich, was auch immer. Und einen ähnlichen Ansatz verfolgen wir oder ist zu beobachten, wenn wir eben das mimische Repertoire oder Ausdrucksverhalten von nichtmenschlichen Primaten anschauen. Was ist das Problem? Bitte zu entschuldigen, wenn ich mich hier wiederhole, aber das Problem ist, dass rein basierend auf der Form durch diesen Vergleich ist es eben nicht möglich, Aussagen über die Funktion eines Verhaltens zu ziehen. Das heißt also, was hier ein Ausdruck Lächeln, positive Emotion ist, ist hier ein Ausdruck von Unsicherheit und eventuell Angst. Das heißt also, habe ich gerade schon gesagt, eine Übereinstimmung in Form bedeutet nicht automatisch eine Übereinstimmung in der Funktion eines Verhaltens. Und das macht es natürlich schwer, mimische Ausdrücke bei nichtmenschlichen Primaten zu untersuchen. Ein weiteres Problem, nicht nur bei der Erforschung von nichtmenschlichen Primaten, ist, dass die Mimik natürlich im Kontext untersucht werden muss. Sie sind sicher vertraut mit der Forschung von Paul Ekman und er ist ja sehr oft kritisiert worden, dass er sehr stereotype Gesichtsausdrücke verwendet, also extreme Ausdrücke von Emotionen, eben dass die statisch präsentiert werden und nicht als Film oder dynamisch und eben auch herausgelöst aus dem Kontext, und möchte an dieser Stelle auf die Studie von Feldman-Barrett verweisen, die gezeigt hat, dass es einen großen Unterschied macht, ob Sie einen Gesichtsausdruck eben isoliert, als Einzelbild oder im Kontext sehen. Und je nachdem, wie die Personen bewerten mussten, um welche Emotionen es sich hier handelt oder hier handelt, bekommt man eben sehr unterschiedliche Ergebnisse. Und genau dasselbe passiert natürlich, wenn man sich mimische Ausdrücke von Affen anschaut. Das ist jetzt so eine Anekdote, also nicht das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie, aber vor einigen Jahren gab es einen Unfall im Leipziger Zoo, und der, weil ein Orang-Utan ausgebrochen ist und ein Tierpfleger angriff, und eine berühmte Tageszeitung mit 4 Buchstaben druckte daraufhin dieses Bild ab mit der Überschrift Orang-Utan zerfleischt Tierpfleger. Was der Affe auf diesem Bild macht, ist, er gähnt. Alles, was ich damit sagen will, ist, man muss vorsichtig sein, nicht nur bei Menschen, bei Affen natürlich, bei nichtmenschlichen Primaten umso mehr, wenn es um die Bedeutung und die Deutung von bestimmten Emotionsausdrücken geht.
Zu welchen Emotionen sind unsere Verwandten im Tierreich fähig? Wie zeigen sie diese und wie erforscht man das überhaupt? Darum geht es heute im D-Radio-Wissen-Hörsaal. Katja Liebal erklärt uns das, Biologin und Juniorprofessorin für evolutionäre Psychologie an der FU Berlin. Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
D-Radio-Wissen-Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Bevor ich Ihnen eine Möglichkeit zur Lösung dieses Dilemmas anbieten möchte, möchte ich noch ganz kurz einen Exkurs machen in die Geschichte der Emotionsforschung bei Affen und einige Beispiele anführen, welche Emotionen bei Affen schon beschrieben wurden. Eine der allerersten Studien hat die Russin Ladegina Kotz durchgeführt, und sie hat ein sehr beeindruckendes Buch veröffentlicht, hat auch wieder ihr Kind gemeinsam mit dem Schimpansen aufgezogen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das dem Fall ausgegangen ist. Aber was sie gemacht hat, ist, sie hat versucht, Gesichtsausdrücke ihres Kindes wiederzufinden bei Schimpansen und eben erstmal ohne des Versuchs einer Deutung der Funktion, sondern einfach auf Ähnlichkeit aufgrund von Formen. Und das ist ein sehr spannendes Buch. Und zur Frage, welche Emotionen nichtmenschliche Primaten zeigen, muss ich Ihnen sagen, bin ich sehr vorsichtig. Einfach, weil ich Ihnen schon angedeutet habe, dass diese Frage in der Literatur sehr kontrovers diskutiert wird. Möchte Ihnen aber einfach ein paar Beispiele zeigen, welche Emotionen bei nichtmenschlichen Primaten schon untersucht wurden. Und das ist ein ziemlich langes Video. Ich muss Ihnen ungefähr erklären, worum es geht. zur Frage, wie drücken Affen ihre Verärgerung und ihren Ärger aus? Und es ist eine Studie von Katrin Riedl und Mike Tomasello in Leipzig. Und es ging um die Frage, ob Affen einen anderen Affen bestrafen, wenn sie sich unfair behandelt fühlen. Und zwar müssen sie für ihr Futter arbeiten. Also sie müssen Weintrauben aus einem sehr komplizierten Apparat herausfädeln. Das Futter fällt daraufhin in eine Schublade. Und dann hat der andere Affe, der das beobachtet hat, die Möglichkeit, das Futter zu stehlen. Das macht er auch. Und dann ist die interessante Frage, was passiert dann? Und darauf kommt es in diesem Video an, wie der Affe daraufhin reagiert. Und am Ende werden Sie noch sehen, der Bestrafungsmechanismus, der hier eingebaut worden ist. Es gibt einen kleinen Hebel in diesem Käfig, wodurch der geschädigte Affe den Tisch, worauf das Futter liegt, zusammenbrechen lassen kann, sodass dem anderen Affe im Prinzip das Futter verloren geht. So, hier fädelt sie das Futter heraus. Jetzt sehen Sie die Apparatur. Hier fällt das Futter rein. Der andere Affe sitzt jetzt hier und Sie sehen, sie zieht den Tisch weg. Sie versucht noch festzuhalten. Hier ist der Mechanismus, mit dem der Tisch kollabieren kann. So, gesamte Repertoire. Und achten Sie, es ist eine ganz schnelle Bewegung. Hier ist der Hebel. Zack, Tisch kollabiert, Futter ist weg. Okay, also das nur als ein Beispiel dazu, dass eben bestimmte Emotionen natürlich eben nicht nur durch die Mimik oder durch Vokalisation oder durch Gestik ausgedrückt werden können, sondern dass eben diese verschiedenen Modalitäten natürlich miteinander interagieren. Trauer ist ein Beispiel, was sehr oft gerade in Zoos berichtet wird. Es gibt wenige wirklich verlässliche Studien, weil es natürlich immer schwer nachzuvollziehen ist, was in den Tieren in dem Moment vorgeht. Wenn Sie das Thema interessiert, gibt es eine sehr interessante Studie von Katie Cronin im letzten Jahr, die eben in Chimfungi, in dieser Auffangstation in Sambia, verfolgt, was passiert, wenn Jungtiere sterben, weil die Mütter ihre Tiere noch lange Zeit umhertragen und die Gruppe immer sehr nah bei diesen Jungtieren bleibt, bis sie dann irgendwann außer Acht gelassen werden. Und was dieses Verhalten tatsächlich bedeutet, ob es wirklich so etwas wie ein Trauervorgang stattfindet, wird eben in diesen Studien untersucht. Aber wie gesagt, das ist auch ein sehr kontroverses Thema. Weitere Studien, die eben im Zusammenhang mit der Frage nach Emotionen von Affen ziemlich Furor gemacht haben, ist die Arbeit von Marina Davila-Ross, die untersucht haben, ob Affen lachen. Das ist auch wieder erstmal klingt sehr trivial. Was sie gemacht hat, sie ist in die Auffangstation gefahren nach Sambia, nach Indonesien und hat Affen gekitzelt. Und ja, Affen lachen. Und das wird eben jetzt auch in der Literatur diskutiert, ob irgendwann mal das Lachen des Menschen und das Lachen des Affen gemeinsame Wurzeln hatten. Was die Affen machen ist, dass sie eben sowohl beim Ein- als auch beim Ausatmen lachen. Im Gegensatz zum Menschen, der eben nur beim Ausatmen lacht. Aber sie argumentiert trotzdem, dass im Prinzip Lachen sich auf gemeinsame Wurzeln zurückführen lässt. Das ist ein paar Beispiele, was mich sofort zum nächsten Thema bringt, nämlich, was ist das Problem bei dieser Art Forschung? Das Problem, dem wir uns immer wieder stellen muss, ist natürlich, dass wir automatisch das Verhalten von Affen aus der menschlichen Perspektive interpretieren. Zum einen, was ich Ihnen schon gesagt hatte, ganz oft ist der Standard, dass wir ein bestimmtes menschliches Verhalten auswählen und dann schauen, ob wir es in nichtmenschlichen Primaten finden und eben nicht erstmal schauen, was machen denn Affen, bevor wir dann die nächste Frage stellen, wie sich das verhält zum Verhalten des Menschen. Das heißt also, tierisches Verhalten wird aus menschlicher Perspektive interpretiert und es wird natürlich auch menschliches Verhalten auf andere Primaten übertragen. Denken Sie an dieses Beispiel mit dem Lachen, was ein sehr häufiges Phänomen ist, in der Werbung verwendet wird. Ich weiß nicht, ob Sie unser Charlie kennen. Was der Affe zeigt in diesen Situationen ist eigentlich kein Lachen, sondern ist eigentlich ein Angstgrinsen. Aber wir interpretieren das automatisch als Lachen, weil wir es eben auch sozusagen aus der menschlichen Perspektive als Lachen kennen. Okay, beim Problem wollen wir natürlich nicht stehen bleiben, sondern die nächste Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, Emotionen bei nichtmenschlichen Primaten in irgendeiner Form messbar zu machen, wenn man nicht invasiv arbeiten möchte? Es gibt natürlich Studien, die zum Beispiel Herzrate messen, wo bestimmte Geräte implantiert sind, physiologische Parameter abgenommen werden, bestimmte Gehirnaktivitäten gemessen werden. Aber was kann man tun, wenn man mit Hilfe von Verhaltensbeobachtung bestimmte Emotionen erfassen möchte? Und hierzu möchte ich Ihnen zwei Studien vorstellen, die wir hier im Cluster durchgeführt haben. Einmal das Gibbon-Fax und dann unsere Studien zum Mitgefühl bei Kindern und Affen. Okay, zur ersten Frage. Was sind Gibbons und was Fax ist? Darauf werde ich jetzt ganz kurz eingehen. Aber erstmal zur Frage, was sind Gibbons? Es sind Menschenaffen, die werden ganz oft vergessen, aber es sind eben keine großen Menschenaffen, sondern kleine Menschenaffen. Aber es gibt eine ganze Menge von verschiedenen Arten. Und die sind alle sehr ähnlich im Hinblick auf ihre Lebensweise, leben alle hoch in Bäumen, bewegen sich hangelnd fort und sind monogam. Heißt also normalerweise ein Männchen, ein Weibchen und der Nachwuchs. Aber das war auch immer sozusagen in der Biologie, war immer sozusagen, wurden die Gibbons als Paradebeispiel für menschliches Sozialverhalten, das parate menschliche Verhalten sozusagen gewählt. Aber inzwischen hat man gezeigt, dass auch Gibbons in komplexeren Gruppen mit mehreren Männchen oder mehreren Weibchen leben können, wenn sich denn die Möglichkeit bietet. Das heißt also, Gibbons eröffnen uns den spannenden Fall, uns anzuschauen, ob in komplexeren Gruppen, also je mehr Tiere vorhanden sind, ein umfangreicheres, komplexeres und auch variables Kommunikationssystem aufzufinden ist. Weil Sie können sich vorstellen, wenn Sie nur ein Paar haben, dann müssen Sie sozusagen die Interaktionen, die zwischen diesen Tieren stattfinden, sind viel standardisierter, müssen nicht immer neu ausgehandelt werden. Wogegen, wenn Sie komplexe Gruppen haben, wie zum Beispiel bei den Schimpansen oder Bonobos, und Sie möglicherweise einige Tiere für Monate nicht sehen, ist es ganz wichtig, dass Sie ein umfangreiches Kommunikationsrepertoire besitzen. Deshalb also sozusagen die Gibbons. Und vielleicht noch eine ganz kurze Einführung zur Frage, was denn eigentlich das Fax ist. Wir benutzen für Entwicklung des Gibbon-Faxes eine existierende Methode, das Facial Action Coding System von Ekman, was für Menschen entwickelt wurde. Und das basiert im Prinzip auf diesen kleinsten Einheiten von Gesichtsbewegung um die Augen und um die Mundregion. Und diese Bewegungen basieren natürlich auf ganz spezifischen Muskelbewegungen. Das heißt also, ich muss wissen, welche Muskeln oder welche Ausstattung an Muskeln ich besitze, um daraufhin dann schließen zu können, welche Bewegung im Gesicht durch diese verschiedenen Muskeln verursacht hat. Wie hat man das im Fall des Menschen gemacht? Wir haben das für die Gibbons nicht gemacht. Aber Bridget Waller, das ist unsere Kooperationspartnerin von der University of Portsmouth. Und was sie gemacht haben ist, hier steckt eine kleine Elektrode, hier steckt die andere kleine Elektrode. Das heißt, es wird ein ganz schwacher Strom angelegt, der dazu führt, dass der Muskel kontrahiert. Das heißt also, sie können ganz gezielt bestimmte Muskeln auswählen, um zu sehen, wenn die innerviert werden, welche Folge das für die Bewegung des Gesichtes hat. Und das haben die tapferen Wissenschaftler dann mit jedem Muskel in ihrem Gesicht gemacht und haben die Chance ausgenutzt, dass Bridget zu der Zeit noch PhD-Studentin war und sich nicht wirklich wehren konnte. Inzwischen hat sie erfolgreich promoviert und führt ihre eigenen Projekte durch. Also hat auch keine bleibenden Schäden genommen. Der Vorteil dieser Methode ist, dass, und das soll einfach mal diese Abfolge an Gesichtsausdrücken verdeutlichen, das Problem an Gesichtsausdrücken ist natürlich, dass sie schwer zu kategorisieren sind. Das heißt, die gehen ineinander über, sind also graduelle Signale. Und die Beschreibung anhand dieser unterschiedlichen Action Units, was diese Zahlen hier verdeutlichen sollen, ermöglicht ihnen eine völlig objektive Beschreibung davon, was im Gesicht passiert, ohne dass irgendjemand von Emotionen spricht. Also um zu vermeiden, dass sie schon hineininterpretieren, worum es sich handeln könnte, benutzen sie im Prinzip Zahlencodes, um das zu erfassen, was im Gesicht passiert. Das heißt also, diese Fax-Methode ist eine objektive und vor allem standardisierte Methode, um Gesichtsausdrücke zu beschreiben. Und dieser Fakt wurde eben genutzt, um aufbauend auf dem Human Fax Schimpansen zu untersuchen. Das ist auch in Portsmouth passiert. Es gibt inzwischen einen Fax für Rhesusaffen und eben inzwischen auch für Gibbons. Es verbreitet sich hartnäckig das Gerücht, dass wir Gibbons von den Bäumen holen, um das Gesicht zu sezieren und zu sehen, welche Muskeln sie haben. Um dem entgegenzuwirken, diese Gibbons waren bereits tot und lagen viele Jahre im Museum. Und es waren 2 und nicht 100, sozusagen, von denen wir die Muskulatur untersucht haben. Und Sie können, also als Fazit kann man im Prinzip sagen, dass in allen diesen Primaten die Muskulatur sehr ähnlich ist. Es gab erstaunlicherweise sehr wenige Unterschiede zwischen diesen unterschiedlichen Primatenarten. Aber Sie können schon sehen, durch diese unterschiedliche Schädelform sind die Muskeln natürlich unterschiedlich darüber gespannt und werden dadurch auch unterschiedlich bewegt. So viel zur Biologie, mehr sage ich dazu nicht. Aber wenn Sie ein zertifizierter Fax-Coder werden für das Gibbon-Fax, können Sie mehr Infos finden auf dieser Seite. Das heißt also, genau wie für das Human-Fax, können Sie, egal ob es sich um Schimpansen handelt, Rhesusaffen oder die Gibbons, können Sie online gehen, können Sie erlernen, welche Gesichtsbewegungen jeweils stattfinden und können am Ende durch eine Prüfung ablegen, dass Sie im Prinzip in der Lage sind, Gesichtsbewegungen von nichtmenschlichen Primaten zu erfassen, falls Sie Zeit haben, das zu tun. Dauert 100 Stunden pro Art. Was ist aber Sinn und Zweck dieser ganzen Angelegenheit? Es gibt inzwischen Fax, was ich schon gesagt hatte, für eine ganze Reihe von unterschiedlichen Arten. Und erinnern Sie sich an den Anfang, als ich gesagt habe, wir benutzen diesen artvergleichenden Ansatz. Und die Orang-Utans werden auch gerade in Portsmouth erarbeitet. Uns fehlen noch die Gorillas und die Bonobos, aber die Bonobos sind in ihrer Mimik sehr ähnlich zu den Schimpansen. Und die Idee ist im Prinzip, dass durch diese Fax-Methode wir ein Werkzeug haben, um Gesichtsausdrücke, um die Mimik von verschiedenen Primatenarten objektiv und standardisiert zu beschreiben, um eben zu vermeiden, dass wir schon bestimmte Emotionen in diese Mimik hineininterpretieren. Und erst im nächsten Schritt, und das machen wir gerade, schauen wir uns an, wie die Affen, also Gibbons in dem Fall, ihre Mimik in sozialen Interaktionen mit anderen einsetzen, um mehr über die Funktion zu lernen. Das heißt, im Moment beschreiben wir die Form und im nächsten Schritt die Funktion. Und wie das dann in der Praxis aussehen kann, einfach um Ihnen nochmal ein Beispiel zu zeigen, allerdings für die Schimpansen. Das wurde eben im Chimfax gemacht und Sie sehen, im allerersten Schritt versucht man, verschiedene Formen zuzuordnen. Und um eben nicht zu sagen müssen, okay, das ist ein Spielgesicht, das ist der Ausdruck, der mit dem Schreien verbunden ist, das ist diese zusammengepressten Lippen. Was man eben macht, ist, bevor man die Funktion beschreibt, vergleicht man die unterschiedlichen Arten anhand dieser Zahlenkonstellation. Also welche Action Units werden jeweils bewegt? Und Sie sehen auch, dass das nicht automatisch einer bestimmten Funktion entsprechen muss in den unterschiedlichen Arten. So viel also jetzt sozusagen zu den Emotionen, die sich mehr oder weniger deutlich körperlich ausdrücken. Und dazu möchte ich sozusagen zu einem weiteren Teil überleiten, nämlich der Frage, was ist denn mit sogenannten komplexeren Emotionen, die sich eben nicht in einem eindeutigen Verhalten äußern, also zum Beispiel Scham, also Embarrassment, Verlegenheit. Was macht man, um an solche emotionalen Zustände heranzukommen? Also nicht nur bei Menschen, sondern eben auch bei Affen. Und wir haben eine Studie durchgeführt in Zusammenarbeit eben mit dem MBI in Leipzig. Wir haben diese Studie durchgeführt zum einen mit Kindern und mit Affen. Das heißt also mit Populationen, die entweder noch nicht sprechen konnten oder eben keine Sprache besitzen. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, war, ob Affen und Kinder in der Lage sind, mit anderen Individuen mitzufühlen und ihnen zu helfen. Warum ist diese Frage spannend? Ich hatte schon gesagt, Emotionen werden oft ausgeklammert und die Idee ist aber, dass Emotionen eine sehr wichtige Rolle bei der Evolution des Sozialverhaltens des Menschen gespielt haben könnten. Und zwar im Hinblick auf, es ist wichtig, dass ich mit anderen mitfühlen kann, um ihnen zu helfen, als eine Voraussetzung für das Entstehen von Kooperation und im Prinzip dem Entstehen dieses komplexen Sozialgefüges, was für den Menschen so typisch ist. Und die Frage war eben, können wir diese Fähigkeit zum Mitgefühl auch bei Affen finden und ab wann tritt sie bei Kleinkindern auf? Die Studie, die in Leipzig durchgeführt wurde von Amrisha Weich, hat im Prinzip gezeigt, dass Kinder bereits im Alter von 18 Monaten einem Erwachsenen helfen, den sie vorher noch nie gesehen haben, wenn sie vorher beobachtet haben, wie dieser Erwachsene emotional geschädigt wird. Ich sage gleich noch was zum experimentellen Design. Und ganz wichtig ist für dieses Beispiel, dass sie geholfen haben, obwohl der Erwachsene in dem Moment, als er geschädigt wurde, keinerlei negative Emotionen gezeigt hat. Also das Kind hat implizit geschlussfolgert, ohne diesen Emotionsausdruck zu sehen, dass das, was diese anderen Person gerade erfährt, eine sehr negative Erfahrung ist und dass es sozusagen als eine Konsequenz dessen helfen muss oder möchte. Und wir erfassen diese Fähigkeit zum Mitgefühl, Empathie und eben Mitleid im englischen Sympathy. Und wir erfassen dieses Gefühl oder diese Fähigkeit zu dieser Emotion in der Handlung, die das Kind ausführt, also in dem nachfolgenden Helfen, nachdem sie beobachten, dass eine andere Person geschädigt wurde. Was heißt das? Es gab zwei Bedingungen. Und zwar in der ersten Bedingung, das ist die sogenannte Harm-Bedingung, und das Kind sitzt mit dem anderen Erwachsenen, der emotional geschädigt wird, an einem Tisch. Und dieser Erwachsene hier zerstört einige Gegenstände, die diesem Erwachsenen gehören. Und vorher wurde in der Interaktion etabliert, dass die Gegenstände sehr wichtig sind für den Erwachsenen, der jetzt sozusagen durch dieses Zerstören geschädigt wird. Also zum Beispiel der Erwachsene hat eine Zeichnung angefertigt, er hat bestimmte Gegenstände aus Lehm gefertigt. Und dieser Erwachsene hier zerstört diese Gegenstände. Diese Harmbedingung hat sich dann eine sogenannte prosoziale Bedingung angeschlossen. Und hier befindet sich der Erwachsene, der gerade geschädigt wurde mit dem Kind im Raum, hat einen Luftballon, das Kind hat zwei. Und die spielen und was passiert? Der Luftballon des Erwachsenen fliegt weg. Und die Frage ist, was passiert? Nachdem das Kind beobachtet hat, dass ein Erwachsener geschädigt wurde, hilft es mehr, also gibt es öfter seinen Ballon ab, als wenn dieser Interaktion hier keine Schädigung vorausgegangen ist. Es gab also noch eine neutrale Bedingung, in der das Kind und die Erwachsenen in derselben Form interagiert haben, ohne dass dabei Gegenstände zerstört wurden. Und die Frage war, hilft das Kind mehr, also gibt es im Ballon häufiger ab, nach dieser emotionalen Schädigung? Und ich möchte Ihnen dazu ein Video zeigen von dieser prosozialen Bedingung. Bitte beobachten Sie, was das Kind macht.
Und jetzt fliegt er wieder. Oh, oh je, mein Luftballon. Das ist aber schade.
Der Entscheidungsprozess dauert auch eine Weile, wie man sieht.
Das ist immer ganz traurig.
Ich komme da nicht ran. Ich komme da nicht ran. Kannst du einen anderen Haken da?
Oh, danke schön. Das ist aber lieb von dir. Danke schön.
Okay, also 18 Monate alt, mit dem Erwachsenen, außer die 10 Minuten mit dem anderen Test vorher, noch nie interagiert, spontanes Helfen. Jetzt ist die Frage, wie kommt man denn an diese Emotionen bei Affen heran? Und vor allen Dingen, wir hatten es auch schon mal kurz besprochen, wie verletze ich einen Affen emotional, ohne bestimmte ethische Richtlinien zu überschreiten? Und das Zerstören von Gegenständen hat für Affen meistens nicht wirklich eine Bedeutung. Und was wir gemacht haben ist, wir haben diese Studie in Indonesien durchgeführt. Er ist der Orang-Utan. Das ist sozusagen das Tier, das wir schädigen werden. Und das beobachtende Tier sitzt hier im benachbarten Käfig. Und was wir machen ist, wir haben eine Weintraube in der Hand, bewegen sie auf den Affen zu und im letzten Moment ziehen wir sie zurück und essen sie selber. Und es hat für einige Überraschungen gesorgt. Also Situation, der andere hat diese Interaktion beobachtet und danach wird sich an diese Harmbedingung ebenfalls auch wieder eine prosoziale Bedingung wie bei den Kindern anschließen. Also was er gemacht hat ist, natürlich fängt sich an zu kratzen und sie haben so eine Art Luftsack, der aufgebläht wird und dann kommt halt diese Kiss-Quiek-Vokalisation. Und das andere Tier beobachtet das. Und jetzt ist natürlich die Frage, wir mussten natürlich, also Luftballons funktionieren bei Affen auch nicht so gut, aber wir mussten versuchen, eine möglichst entsprechende Situation zu finden. Und zwar haben wir jetzt in der nachfolgenden prosozialen Bedingung Futter außerhalb der Reichweite unseres vorigen Opfers, wie gesagt, bitte in Anführungsstrichen, platziert. Die Stöcke dazu aber hat der Helfer. Und die Frage ist jetzt, wenn derjenige beobachtet hat, wie der andere emotional verletzt wurde und dafür sensibel ist, hilft er mehr, nachdem man das beobachtet hat, als im Vergleich zu dieser neutralen Bedingung, wo wir dem Affen ebenfalls Weintraube genommen haben und uns langsam angenähert haben, aber dem Affen die Weintraube gegeben haben. Und möchte Ihnen auch wieder ein Beispiel dazu zeigen. Das ist jetzt in Leipzig und diese Daten wurden von Laura Damerius aus unserer Gruppe aufgenommen, in dem Fall Schimpansen, und wir haben auch Schimpansen in einer Auffangstation getestet. Und zum Setting, das sind also die Testkäfige, die Affen sind nicht normalerweise in diesen Käfigen, aber zum Testen sind sie hier darin. Und Sie sehen hier die Bananenstücke und das ist das Tier, was gerade geschädigt wurde. Das andere Tier mit den Stöcken befindet sich im Nachbarkäfig. Das andere Tier sitzt jetzt hier, es gibt einen Blickkontakt zum Futter, es gibt einen erneuten Blickkontakt. Jetzt gibt es eine ganz kurze Geste und das Tier gibt den Stock. Hat ihn aber vorher abgebissen und ist jetzt zu kurz. Also eigentlich sind die lang genug, dass es das Futter erreichen sollte. Aber es ist natürlich sozusagen auch ein begehrtes Spielzeug und hat den Stock zerknickt. Und sie probiert jetzt eine ganze Weile allein, geht jetzt wieder zum Käfig zu dem anderen Tier und hier hinten gibt es dann einen weiteren Stocktransfer. So. Video ist blöd geschnitten, aber Sie müssen mir glauben, jetzt ist der Stock lang genug, Sie bekommen dann das Futter ran, alles gut. Aber das war einer der wenigen Fälle, es ist etwas häufiger in der Auffangstation passiert, aber grundsätzlich und zusammenfassend lässt sich sagen, dass von den 4 Menschenaffenarten, die wir getestet haben, außer den Menschen, Schimpansen, Bonobos und Gorillas nur vereinzelt helfen, wenn es das oft zwischen Mutter- und Kindpaaren passiert. Die Orang-Utans helfen in ca. 50% aller Bedingungen, aber sie machen keinen Unterschied, ob vorher gerade ein emotionales Verletzen stattgefunden hat oder nicht. Also Sie sehen, es braucht jemand Werkzeug, um an Futter heranzukommen. Aber ob dem anderen gerade was Negatives passiert ist oder nicht, spielt für ihr Helfeverhalten keine Rolle. Also Fazit soweit ist, dass Empathie oder Sympathie bei Kindern ja, bereits im Alter von 18 Monaten. Bei Affen würde ich nicht sagen nein, aber zumindest mit dem Design, mit dem Test, den wir benutzt haben, konnten wir es nicht nachweisen. Es gibt aber eventuell ein paar spannende Artunterschiede, weil vor allem die Orang-Utans in der Auffangstation nur geholfen haben, wenn eben der andere vorher emotional verletzt worden ist. Aber aufgrund dieser kleinen Stichprobengröße macht das am Ende dann einfach keinen Unterschied. Um jetzt sozusagen abzurunden und zusammenzufassen, was ich Ihnen heute gerne zeigen wollte, ist, in unserer Arbeitsgruppe versuchen wir im Prinzip unsere Forschung anhand dieser drei Pfeiler zu gestalten. Das heißt, wir versuchen aus einer evolutionären vergleichenden Perspektive multimodale Kommunikation von Primaten zu erforschen mit Schwerpunkt auf oder unter besonderer Berücksichtigung des Ausdrucks von Emotionen. Und je nachdem, worauf der Fokus dann jeweils gerichtet wird, ergeben sich dann natürlich unterschiedliche Fragestellungen. Also zum Beispiel ist eine Frage oder eine Möglichkeit, die Kommunikationssysteme des Menschen und von nichtmenschlichen Primaten zu vergleichen, also im Hinblick auf die Frage, welche Kommunikationsmuster und hier ganz speziell, welche Emotionen sind einzigartig menschlich und welche aber teilen wir mit unseren nächsten Verwandten. Und im Hinblick, wenn wir jetzt vor allem diese Perspektive der Kommunikation von Emotionen anschauen, dann ist natürlich eine Frage, die wir hier besonders im Cluster bearbeiten, die Frage, wie werden denn bestimmte emotionale Zustände überhaupt ausgedrückt und kommuniziert. Und damit bin ich am Ende. Ich möchte vor allem meinem Team ganz herzlich danken. Ohne euch wäre die Arbeit, die ich hier gerade präsentiert habe, nicht möglich. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Emotionen und die Emotionskommunikation bei Menschenaffen und Menschen, die ist schwierig zu erforschen und hält noch viele offene Fragen parat. Wir hörten dazu den Vortrag Emotionale Kommunikation nichtmenschlicher Primaten der Biologin und Juniorprofessorin für evolutionäre Psychologie an der FU Berlin, Katja Liebal. Sie ist Mitglied im Cluster Languages of Emotion, in dem interdisziplinär die Zusammenhänge von Sprache und Emotionen erforscht werden. In einer Ringvorlesung im Wintersemester 2011-2012 hat der Cluster einige seiner Projekte und Forschungsergebnisse vorgestellt und in diesem Rahmen wurde auch Katja Lieberls Vortrag aufgezeichnet, und zwar am 31. Januar 2012. Dieses Fax, von dem sie spricht, das buchstabiert sich übrigens FACS, das steht für Facial Action Coding System, also Gesichtsbewegungskodierungssystem, so könnte man das übersetzen. Einen Link dazu gibt's auf unserer Homepage dradiowissen.de. Wie immer zusammen noch mit weiteren Links zum Thema, zum Cluster und zu der Referentin.
Dradio Wissen. Hörsaal.